Wie kommt denn nun der Händel ins Spiel hier bei dieser Sache?
Also Händel war 1710, 11 nach London gekommen und hat dort die italienische Oper eingeführt und hat 25 Jahre als Opernkomponist gewirkt und viele Opern aufgeführt, wurde unglaublich berühmt. Und also der Komponist der italienischen Oper. Er hatte aber starke Konkurrenz, aber er hatte versucht, diese Konkurrenz aus dem Felde zu schlagen mit einer Überproduktion im Jahre 1736, in der Saison 1637. Er hatte also drei neue Opern komponiert, vorher schon eine für den Hof und so weiter. Also er hat sich total überarbeitet, hatte eine schwere gesundheitliche Krise mit Lähmungserscheinungen, konnte den rechten Arm nicht verwenden, musste also sowohl das Komponieren als auch das Musizieren aufgeben und hat das aber überstanden mit einer wahren Rosskur in Aachen, kam zurück, geheilt. Und diese Krise hat bei ihm einen ungeheuren Kreativitätsschub ausgelöst. Er ging also gleich daran, zwei neue Opern zu komponieren und dann die Trauerode für die Königin Caroline, die gestorben war, ein wunderbares Werk, ein sogenanntes Anthem. Das ist die englische Form der Kantate, der Psalmmotette, die ist ganz anders als in Deutschland. Da gibt es keine Da Capo-Arien und so weiter. Das ist also, da gibt es vor allem Chöre, Soli und Chöre, aber keine Arien im opernhaften Sinn. Und das hat er also komponiert und dann machte er sich, weil die Subskription für die nächste Opernsaison, die war gescheitert.
Das heißt also, niemand hatte gesagt, ich komme dahin und werde eine Eintrittskarte kaufen. Muss man vorher festlegen, ob es sich lohnt.
Da muss man vorher, das ist also auch irrsinnig teuer gewesen. Ja? Also man musste sich vorher ein sogenanntes Silver-Ticket kaufen. Mit dem kam man dann in alle Aufführungen dieser Saison. Das ist also ein Abonnement. Das war absolut unerschwinglich. Also das war so eine Sache von, sagen wir mal, 20.000 Euro. Das heißt, nur die oberste Oberschicht konnte sich das leisten. Und der Unternehmer forderte 200 Subskribenten. Wenn diese Zahl nicht erreicht wird, lohnt sich das für ihn nicht. Das kam eben daher, dass die Sänger, weil die Kastraten, unglaubliche Gagen brauchten. So für eine Saison, das war eine Affäre von so ungefähr 300.000 Euro umgerechnet. Ja, also 1.500 bis 2.000 englische Pfund. Und das war also gescheitert. Und so machte sich Händel an die Komposition des Oratoriums, das ist das Oratorium Saul. Und kaum hatte er das Oratorium Saul abgeschlossen, fing er ein zweites an. Aber das war möglicherweise noch gar nicht als Oratorium geplant. Er vertonte das 15. Kapitel des Buches Exodus, Vers 1 bis 21. Und das ist der Lobgesang des Moses, so nannte er ihn, nach der Durchquerung des Roten Meeres, also nach der geglückten Flucht im Untergang der Ägypter. Da stimmt Mose ein Lied an und das Volk fällt da ein. Und diesen Lobgesang hat er vertont, ist ja auch ideal für so ein Anthem geeignet. Vielleicht hatte er auch gar nicht vor, zunächst mal mehr zu schreiben als so ein Anthem. Aber dann, drei Tage später, schob er den Auszug aus Ägypten nach. Also erstmal der Lobgesang für den geglückten Auszug und dann aber den Auszug selbst, also die Plagen und den Auszug. Und überschrieb das, was er zuerst schrieb, nannte er Moses Song und den zweiten Teil nannte er Exodus und nannte ihn zweiten Teil. Dadurch wurde nun, weil das natürlich vor dem Lobgesang kommt, der Lobgesang zum dritten Teil. Und als ersten Teil verwendete er dann dieses Anthem für die Königin Caroline und musste immer nur die Personalpronomina Feminini auf Maskulinum umstellen. Das war dann die Klage um den Tod des Josef. Ich vermute mal, dass er wirklich zunächst einmal nur ein Anthem, ein Loblied anstimmen wollte. Möglicherweise aus privatem Interesse, weil er wiederhergestellt war, weil er seine geistigen Kräfte wieder gewonnen hatte. Man muss sich ja vorstellen, er war gelähmt. Er war also am Ende, physisch und psychisch am Ende. Und er hat es überwunden und hat also eine großartige Saison hinter sich gebracht, auch ungeheuer viel Geld eingenommen, weil er für diese beiden Opern, die er da schrieb, Xerxes und Faramondo, bekam er 1.000 Pfund, also 300.000 Dollar, ja. Und dann wurde noch ein Konzert veranstaltet, Oratorienkonzert, zu seinen Gunsten, und es hat ihm nochmal 1000 Pfund eingebracht. Und dann wurde auch noch eine Marmorstatue aufgestellt für ihn. Also er war auf der Höhe seines Ruhms angekommen, sein Konto hatte sich wieder aufgefüllt, er hat diese Krise überwunden. Das ist ja Grund genug, ein Loblied zu singen. Möglicherweise hat er auch ein Gelübde abgelegt. Aber dann war ihm kurz darauf klar geworden, so ein Anthem, das komponiert man nur auf Bestellung. Sie werden ja in der Kirche aufgeführt, aus einem bestimmten Anlass, zum Beispiel ein großer Sieg oder eine Hochzeit. So ein Anlass lag nicht vor. Also er musste das zu einem Oratorium aufbauen, das er dann in seinem eigenen Theater aufführen würde. Und deswegen hat er also dann den zweiten Teil dazu geschrieben. Und das ist der berühmteste, weil er eben diese Chöre enthält, die die ägyptischen Plagen schildern. Ja, die Froschplage, die Fliegenplage, die Hagelplage, die Finsternis und dann vor allen Dingen die Tötung der Erstgeburt. Und das ist ein Block, da geht es Schlag auf Schlag. Ein Chor folgt auf den anderen und diese Chöre bilden genau ab. Also die Froschplage, das ist noch eine Arie. Die wird begleitet mit so hüpfenden, punktierten Intervallen. Das sind ja die hüpfenden Frösche, das ist ganz deutlich, bildlich. Und dann kommt diese Stechmückenplage, da fügt er auch noch die Heuschrecken ein und das wird auch genau musikalisch umgesetzt. Und diese Folge, diese Plagenabfolge, die bildet den Kern des ganzen Oratoriums und den hat er auch nicht verändert. Für so viele Änderungen er dann später immer einführte, weil das beim Publikum überhaupt nicht ankam und er selbst auch den Eindruck hatte, ein Oratorium mit nahezu 40 Chören und so ein paar eingestreuten Soli.
Das 40 Chornummern.
40 Chornummern. Genau, 40 Chornummern und ein paar eingestreuten Soli. Das funktioniert nicht. Das hat er dann sofort abgeändert, schon für die zweite Aufführung eine Woche später.
Es ist kein neuer Text entstanden, sondern Händel hat diese Bibelstellen ausgewählt, ja, die er nehmen wollte und das war es dann auch. Ja, also es wurden nicht irgendwelche verbindenden Worte dann noch dazu gedichtet, sondern die Bibel hat gewirkt.
Der schiere Bibeltext. Also ganz anders als die Bachschen Passionen etwa, das Weihnachtsoratorium oder die Johannes-Matthäus-Passion, so ganz anders. Hier gibt es keinen Erzähler. Da tritt nur zweimal am Anfang des zweiten Teils, tritt mal kurz ein Tenor im deutschen Oratorienstil auf und erzählt ganz kurz. Aber das ist die Ausnahme, sonst gibt es da eben praktisch nur Chöre. Und den schieren Bibeltext, da fehlt eben diese ganze innerlich reflektierende Seelenlyrik, ja, wie in den Bachschen Passionen.
Mit großem Aplomb, mit Triumph sind die Chöre da tätig und schildern also wirklich ja ganz wahnsinnige Sachen, diese Plagen, die den Ägyptern angetan werden, damit sie die Israeliten ausziehen lassen und so weiter. Das ist wirklich großes Kino.
Ja, das kann man sagen. Und das ist also sehr monumental und offenbar ging es Händel auch darum, also er hatte offenbar den Entschluss gefasst, er steigt um, er verlässt die italienische Oper, er steigt um und schreibt englische Oratorien. Da schwebte ihm offenbar auch vor, einen neuen Stil zu kreieren, der erhaben, wenn nicht geradezu monumental ist. Und den würde er kombinieren mit leisen, mit zarten Nummern. Das war ja Händels Meisterschaft. Aber jetzt wollte er das mit diesen wuchtigen Chören, dieser Erhabenheit, wollte er das kombinieren. Und er brauchte dafür Modelle und griff da auf Vorlagen aus dem 17. Jahrhundert zurück. Das ist das Interessante an diesem Oratorium. Da verwendet er sehr viel schon vorliegende Musik, ein bisschen was von sich selbst, so alte Orgelfugen, die er so vor 10, 20, 30 Jahren geschrieben hat, aber vor allem Musik von anderen Leuten. Und dieser Lobgesang des Mose ist eine Bearbeitung eines Lobgesangs der Maria. Das ist ja auch theologisch sehr interessant, dass er auch vom Text her etwas Passendes nimmt. Den hat er sich abgeschrieben, hat aus den Stimmen hat er da im Archiv der Royal Chapel gefunden, ein Magnificat von Dionigi Erba, einem völlig vergessenen, total obskuren Komponisten aus Mailand. Und das hat er sich abgeschrieben. Und ich muss sagen, er hatte recht. Das ist ein prachtvolles Werk, ja. prachtvoll, total vergessen. Und das wollte er nun gewissermaßen bearbeiten, den Lobgesang der Maria für den Lobgesang des Mose. Sowas hat er nie wieder gemacht. Das ist völlig einzigartig, dass er ein ganzes Stück nimmt und bearbeitet. Er nimmt immer so einzelne Nummern, ja. Und hier hat er eben ein ganzes Stück genommen, noch dazu komponiert, das ausgebaut. Für den zweiten Teil, also Exodus, hat er auch wieder auf Werke speziell des 17. Jahrhunderts zurückgegriffen. Eine Serenata von Stradella, so 670. Und dann Orgelfantasien, Kanzonen von verschiedenen deutschen Komponisten des 17. Jahrhunderts, so richtig deutsche Orgelmusik, in Chorsätze umgesetzt, eine ungeheuer kreative Leistung. Was er aus diesem Stradella gemacht hat, ist absolut brillant. Also Händel, der ist ja so ein bisschen verschrien für seine sogenannten Borrowings, also Entlehnungen aus Werken anderer. Das ist, sagen wir mal, nach heutigen Copyright-Vorstellungen nicht in Ordnung. Aber erstens mal gab es das damals erst in den Anfängen. Und zweitens hat Händel unglaublich viel damit angefangen.
Er scheint ja mit dieser Komposition dann auch, was das Thema betrifft, eine Art von Norm gesetzt zu haben. Denn es gab Nachfolger, die den Stoff auch aufgegriffen haben, zum Beispiel Carl Philipp Emanuel Bach. Ja. Bis dann in unser, und nicht unser Jahrhundert, aber in das 20. Jahrhundert, Arnold Schönberg, die haben sich alle darauf in irgendeiner Weise bezogen, auf die Händel-Komposition.
Ja. Also Carl Philipp Emanuel Bach ganz explizit. Also das Oratorium Die Israeliten in der Wüste knüpft genau da an, wo Händel aufhört. Dann gibt es von Max Bruch ein Oratorium Mose. Das ist so aus den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts. Sehr bedeutend, also auch ein tolles Werk. Und Max Bruch stellt explizit fest, also der erste Teil, das ist von Händel unübertrefflich verwirklicht worden und er macht jetzt den zweiten Teil der Geschichte. Und Arnold Schönberg wiederum, der kümmert sich überhaupt nicht. Händel und Bach und Bruch und so weiter. Also der nimmt nicht Rücksicht auf Händel. Der fängt an mit der Sinai-Offenbarung, also der Szene am Dornbusch. Das kommt weder bei Händel noch bei den anderen vor. Die Dornbusch-Szene ist ja auch unglaublich von Schönberg umgesetzt. Und die Plage und sowas kommt bei ihm ja nicht vor. Die nächste Szene ist dann am Sinai und das Goldene Kalb. Der Tanz ums Goldene Kalb, 40 Minuten lang, also bombastisch. Das ist auch großes Kino. Das ist ein wirklich großes Kino. Ja, und den dritten Akt hat er ja nicht, wohlweislich nicht komponiert.
Aber es ist ja schon in sich irgendwie abgeschlossen, was fertig geworden ist. Absolut. Das kann man durchaus auf die Bühne bringen.
Ja, absolut. Das ist unübertrefflich, dieser Schluss, wo Mose dann verzweifelt niedersingt, O Wort, du Wort, das mir fehlt. Also einen besseren Schluss hätte er gar nicht finden können. Also das ist eine Tragödie. Er hat den Monotheismus als eine Tragödie dargestellt. Mose, der so den Gott der Philosophen vertritt, und Aaron, der den Gott der Bibel vertritt, das lässt sich einfach nicht vereinen.
Herr Professor Aßmann, ich spüre Ihre Begeisterung, die Sie bei dem Thema haben und auch zum Ausdruck bringen. Wie sind Sie auf den Stoff gekommen? War das mehr von Ihrer ursprünglichen Profession der Ägyptologie her? Ja, oder mehr das allgemeine Kulturwissen und die Kulturwissenschaft, die Sie dahin gebracht haben?
Das kann ich jetzt nicht so auseinanderhalten.
Das ist schon lange her?
Nein. Also mich hat das immer beschäftigt, aber nicht so intensiv. Und dann bekam ich aber den Auftrag aus Amerika von der Princeton University Press, ein Buch über Exodus zu schreiben. Erstmal habe ich das abgelehnt, habe gesagt, da gibt es Berufenere, da gibt es so viele Alttestamentler, die das gemacht haben. Und dann sind sie nach ein paar Jahren wieder auf mich zugekommen, sagt, ja, wir haben den und jenen gefragt. Aber die haben abgelehnt, jetzt würden wir sie gerne nochmal fragen. Und in der Zwischenzeit war mir klar, Mensch, diese Geschichte hat dich doch dein ganzes Leben beschäftigt. Und da habe ich mich dann an die Arbeit gemacht, habe 2 Jahre mich in diesen Stoff eingearbeitet, das zweite Buch Mose von vor bis hinten gelesen. Während ich Händel natürlich immer schon auf dem Schirm hatte, das ist eine alte Liebe. Dieses Oratorium war also nicht gerade so mein Lieblingsstück von Händel mit diesen bombastischen Chören und dieser Tonmalerei, das ist ja richtige Programmmusik. Und das habe ich also dann erst bei näherer Beschäftigung so richtig schätzen gelernt.